Danke schön. Ja, da bin ich auch gespannt, was gleich passiert. Ich möchte einsteigen ganz kurz mit unserem Urlaub. Wir waren im Urlaub und wir fahren gerne ans Meer als Familie. Ich weiß nicht, wo du gerne deinen Urlaub verbringst. Und für uns gehört zum Urlaub dazu, dass wir auch gerne schnorcheln gehen. Zumindest 3/4 der Familie oder 4/5 oder je nachdem. Das heißt, du gehst irgendwo hin ans Meer. Du suchst dir irgendwie einen ruhigen, entspannten Ort, wo du auch nicht so ein aufgewühltes Meer hast, um was zu sehen. Denn darum geht es ja beim Schnorcheln. Du liegst im Wasser die ganze Zeit und guckst nach unten. Und das sind dann die Fischchen und das sind irgendwelche komischen Viecher und das ist einfach unglaublich schön. Und wir waren in diesem Jahr an einem Ort, da war eine Bucht, richtig toll, Möglichkeit, da im Wasser rumzuplanschen. Und an einem Tag hat es relativ stark geregnet. Und wie das so ist, wenn es stark regnet und es lange trocken war und dann der Regen irgendwie sich sammelt und dann so vom Landesinneren Richtung Meer fließt, da war auch an dieser Bucht ein Kanal. Und da kamen auf einmal so nach dem Ende des Regens, so 2-3 Stunden später, ein bisschen Zeit versetzt. Und du merkst so, der Regen aus dem Hinterland, der den Boden ausgewaschen hat, der strömt jetzt diesen Kanal lang. Und da war so eine richtig, richtig rotbraune Suppe, die hineingeströmt, ich weiß nicht wie viel, 1000 Liter pro Sekunde oder sowas, in diese Bucht da hineinkamen. Und ja, an dem Tag war sowieso nichts mit Schnorcheln, ist ja okay. Und dann gehst du am nächsten Tag ins Wasser, da wo du vor 2 Tagen noch warst und das alles genießen konntest. Und auf einmal siehst du in diesem Wasser deinen Arm nicht mehr, wenn du ihn vor dir herstreckst. Einfach nur, weil da so viel dreckiges Wasser, so viel Sediment und so weiter ins Meer hineingespült wird. Und du denkst, komm, also das Meer ist doch echt groß. Aber ja, das, was da reinkam in diesen paar 3, 4, 5 Stunden, wo so dieser Regen in diese Bucht gelaufen ist, du konntest 2 Tage lang nicht mehr schnorcheln dort, weil du nichts gesehen hast. Und ich habe dann an einem Tag gesagt, komm, da, wo wir immer waren, ich gehe jetzt einfach auf die andere Seite dieser Bucht. Da ist so die Ecke direkt zum offenen Meer hin. Und ich habe so auf Google Maps, übrigens heißer Tipp, Google Maps, wenn du einen Platz zum Schnorcheln gucken willst, Google Maps, du siehst das auf der Karte, wo man gut schnorcheln kann. Weil so die ersten, wo so unter Wasser so 50 Zentimeter, Meter, 1,5 Meter tief ist, das ist noch abgebildet. Das kann man erkennen. Und da gehst du dann hin und da bin ich hingegangen an diese, weil ich gedacht habe, Mensch, die Bucht, ja klar, das sammelt sich das Ganze, aber an dieser Ecke, da müsste irgendwie, da kommt das Meer und das müsste das zu und irgendwie so ein bisschen versucht, so den physikalischen Schlaumeier rauszuhängen, da ist das irgendwie anders und die Strömung, keine Ahnung was. Und dann bin ich da hingegangen, meine Kinder waren nicht so sehr davon überzeugt, die wollten das nicht. Und dann bin ich dahin und bin geschnorchelt und bin zurückgelaufen und habe gesagt, das ist so cool, da müssen wir unbedingt hin und wir sind alle zusammen hin. Und das ist einfach gigantisch, wenn du dann wieder im Wasser liegst und auf der einen Seite 100 Meter weiter, du siehst deine Hand nicht und auf der anderen Seite tolle Sicht, einfach nur Standortveränderung und du merkst, wenn du einmal an dieser Stelle warst und deinen Standpunkt wechselst, das bringt's richtig. Vielleicht kennst du sowas. Anderes Beispiel, ich fahre jeden Tag nach Esslingen auf der B10. Ich weiß nicht, wie oft du die B10 benutzt, zumindest zu den typischen Zeiten morgens und nachmittags so im Berufsverkehr ist das einfach geprägt von Stau. Und jetzt ist man ja schlau und macht sein Navi an und dann zeigt dir dieses Navi Alternativrouten an. Und manchmal steht da dran gleich schnell. Und dann tippst du drauf und siehst, ja, Ankunftszeit ist ziemlich gleich. Und manches Mal zeigt sie eine Alternativroute an. Warum, verstehe ich nicht so ganz. Da steht dann drauf 10 Minuten länger. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, boah, wenn ich da jetzt lang fahre und da ist die Alternative 10 Minuten länger, keine Ahnung, vielleicht ist zu Hause stressig oder sowas oder gibt es irgendwas nicht, was ich nicht zu essen mag, ich fahre mal länger, da, ja, keine Ahnung. Aber das, wonach wir ja alles suchen, ist dieser Moment, wenn dran steht Alternativroute 10 Minuten kürzer. Was wir dann machen, Steuer rumreißen, schneiden den anderen ohne Blinker, alles irgendwie noch über die rote Ampel drüber, damit wir die schnellere Route bekommen. Ja, macht das noch jemand von euch? Ja, okay, danke schön. Zumindest eine Person, das ist super. Und so ging es mir letzte Woche. Ich bin gefahren und dann zeigt es mir an, Strecke B10, Esslingen, kurz nach Esslingen, Hornbach, da wo es sich immer staut, weil da steht ein Blitzer. Und auf einmal müssen alle 60 fahren, weil 80 erlaubt ist. Und es ist ja so der Sicherheitspuffer, 20 km/h langsamer, dass du nicht geblitzt wirst. Und dann fahre ich da lang und dann kommt außenrum, Nebenstrecke, parallel, 10 Minuten schneller. Ich habe gedacht, das ist cool. das gefällt mir, das mache ich. Und habe noch geguckt irgendwie so, da zeigt es an, ah, so nach der Abfahrt ungefähr, dann beginnt so langsam der Stau. Und ich habe nach vorne geguckt, habe gesehen, ja, tatsächlich, die bremsen da schon. Google Maps hat recht und ich fahre raus, ohne zu schneiden, mit Blinken, alles drum und dran, voll komplett verkehrskonform. Und fahre raus und fahre dann weiter. Und nach 500 Metern merke ich, ja, die Alternativroute. Ja, die ist vielleicht doch nicht so schnell, wie Google Maps mir gerade versprochen hat. Und tatsächlich, am Ende fahre ich wieder auf die B10 drauf und der Zeitvorteil, den mir Google Maps gesagt hat, der war einfach nicht mehr vorhanden. Und vielleicht kennst du solche Situationen aus irgendwelchen anderen Dingen. Du machst irgendwas und hinterher merkst du, ja, Mensch, das, was ich gemacht habe, das bringt's total. Und du machst das wieder und wieder und irgendwie hast du was Neues entdeckt und sagst, das ist für mein Leben, das merke ich mir. Und manchmal tun wir auch Dinge, von denen wir hinterher sagen, hey, nee, das hat's überhaupt nicht gebracht. Beim nächsten Mal bleibe ich lieber auf der Straße und jetzt kommen die ein oder zwei Minuten früher zu Hause sein. Das ist doch echt nicht das, worum es geht. Ja, manchmal sagen wir, hey, diese Standardveränderung, das bringt's voll. Und manchmal sagen wir, hey, irgendwie auszuweichen, eine andere Strecke zu nehmen, das bringt's überhaupt nicht. Und das ist eben diese Predigtserie, in die wir gehen möchten die nächsten Wochen. Was bringt's, das bringt's. Und wir wollen hineinschauen, ein paar Dinge, die Auswirkungen auf unser Leben haben, von denen wir sehen können, dass die Bibel sagt, hey, wenn du das tust, das bringt's. Wenn du das tust, da wirst du nicht enttäuscht werden. Das ist nicht so eine Google Maps Ansage, die dir das Blaue vom Himmel verspricht und am Ende stellst du fest, naja, hat's nicht gebracht. Sondern es geht um Dinge, die wirklich dir eine klare Sicht ermöglichen auf manches, wo du deine Position verändern kannst und wo du auf einmal eine neue Welt entdecken kannst, wo du sagen kannst, hey, das hat es wirklich gebracht, da steckt Potenzial drin. Und da kommen wir später noch ein bisschen näher drauf, was das heute jetzt eben einfach auch für uns bedeutet. Arno hat schon ein bisschen gesagt, das Thema heute, um das es geht, was bringt's, was sagt die Bibel uns? Die Bibel sagt, es bringt's total, wenn wir Einheit bewahren. Was bedeutet das? Als einer Paulus schreibt das in Epheser 4, möchte mit euch diese Bibelverse lesen. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, schreibt Paulus, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Also, Paulus sagt, als jemand, schaut mich an, ich bin für Jesus unterwegs, das, was ich tue, hat mich hier in dieses Gefängnis gebracht und denkt daran, das, was ich euch jetzt sage, das bringt's. Das bringt's. Macht das. Wenn ihr ein Leben führen wollt, das der Berufung, die ihr habt, würdig ist, macht das. Das bringt's. Also, kurze Frage, möchte das jemand hier etwas tun, was es vollbringt? Oh, ein paar nicken, super. Okay, was sagt Paulus dazu? Paulus schreibt in Vers 2, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Soweit so klar, das ist Paulus. Wir kennen das in seinen Briefen, er schreibt immer wieder darüber, was wir als Christen tun sollen. Und wenn wir das so lesen, dann fangen wir an zu denken, okay, also wir sollen freundlich sein, geduldig, nachsichtig miteinander umgehen. Uns fallen schon beim Lesen die ersten 5 Leute in der Gemeinde an, die das dringend lesen müssen, oder? Genau so. Und dann lesen wir weiter und weil wir währenddessen schon über diese Namen nachdenken und was weiß ich und der Aloysius Pimpeluber und der müsste jetzt und was weiß ich was, der braucht diesen Vers, vergessen wir, was danach kommt und lesen da so einfach drüber. Und dort schreibt Paulus aber diese entscheidenden Worte, Vers 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Okay? Paulus, typischer Aufbau für seine Briefe, ist so ein bisschen am Anfang seiner Briefe, ganz häufig, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, so ein bisschen in dieser Erklärbär-Mentalität. Ja? Am Anfang seiner Briefe schreibt Paulus theologisch, wie Dinge zusammenhängen. Wenn du den Römerbrief liest, die ersten 9 Kapitel, acht Kapitel, geht es ganz, ganz stark darum, Theologie und wie das alles zusammenhängt. Und dann redet er noch ein bisschen über das Volk Israel, 9, 10, 11 und ab 12, da geht es dann los. Da sagt er, was wir tun sollen. 1. Korinther Epheserbrief, wenn du den liest, die ersten Kapitel bis Kapitel 13, da erklärt er Theologie, da erklärt er, was Sache ist. Und ab Kapitel 14 geht es los mit dem, was du tun sollst. Das gleiche dann im zweiten Korintherbrief. Am Anfang ein bisschen Erklärung, am Ende sagt er, was du tun sollst. In den anderen Briefen sind dann ein bisschen kürzer. Erstes, zweites Kapitel Erklärung. 3 und 4 geht es dann weiter mit dem, was du tun sollst. Das ist das, wie Paulus unterwegs ist. Und wir sind ja so grundsätzlich so gestrickt, dass wir, wenn wir Bibel lesen, wissen wollen, was muss ich jetzt machen? Theologie ist das eine und das andere, was muss ich machen? Und dann lesen wir so ein bisschen selektiv und nehmen das, okay, hier weiß ich, da kann ich was anpacken, da wird es praktisch, da kann ich was tun. Und deswegen nochmal zurück, dieser Vers 2, das, okay, ein bisschen mehr freundlich sein, ein bisschen mehr Geduld haben, ja, mal gucken, wie ich es machen kann. Aber wie gesagt, mir fallen ja noch 5 andere ein, die das viel dringender hätten und vergessen dann eben, was hier kommt, wovon er schreibt. Und deswegen möchte ich diesen Vers 3 heute mal voranstellen in dieser Predigt. Paulus sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Ich weiß nicht, wofür du bereit bist, alles einzusetzen. Alles. Nicht nur manches, nicht nur ein bisschen, sondern alles. Meistens machen wir das dann, wenn uns etwas besonders wichtig ist. Vor ein paar Wochen war, oder vor ein paar Tagen, nicht so lange her, letzte Woche noch, war Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio. Und dann siehst du dort Menschen, die alles daran setzen, eine Medaille zu gewinnen. Deswegen gehen sie dorthin. Olympia. Man geht dorthin, um eine Medaille zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nebenher beobachtet hast, so im Sport. Nächstes Jahr soll es Enhanced Games geben. So Menschen, da gibt es keine Dopingkontrollen. Du darfst dich dopen, wie du willst, um möglichst Bestleistung zu bringen. Das ist so die verrückte Idee dahinter. Und alles dran setzen, zu gewinnen. Jetzt bist du vielleicht nicht der Sportler, vielleicht kannst du dich zurückerinnern an deine Teenie-Jahre. Du setzt alles daran, die Aufmerksamkeit von Natascha zu gewinnen, 3 Reihen vor dir. Oh, und die Haare und wie sie duftet und was sie heute wieder anhatte und diese süße Spange im Haar und keine Ahnung was. Und du setzt alles daran, sie zu gewinnen und schreibst ihr einen Brief. Keine Ahnung, wie macht man das heute? WhatsApp? Hey, du bist süß. Wollen wir? Fragezeichen. Ja, das ist nicht alles versuchen, okay? Also, liebe Jungs, wenn ihr hier seid, irgendwie Mädels, da braucht es schon ein bisschen mehr. Alles dran setzen, also ein bisschen kreativ werden, mal ein bisschen über den eigenen Horizont rausgehen. Ja, man darf auch klauen, kannst auch ChatGPT fragen, aber mach's zu deinem. Ja, mach's ernsthaft, mach's echt. Ja, wo machen wir das heute noch? Berg besteigen. Ja, wir haben so ein paar Bergfans hier in unserer Mitte. Alles dran setzen. Hey, das ist echt morgens früh. Du stehst um 6 Uhr auf, um ins Allgäu zu fahren. Also Allgäu fahren ist okay, aber doch nicht morgens um 6. Aber okay, dann bist du da und dann gehst du los auf diesen Berg und es ist anstrengend und du schwitzt und keine Ahnung was. Und jedes Mal, wenn ich hochlaufe, frage ich mich, warum mache ich das eigentlich? Aber dann, wenn ich oben stehe, weiß ich, warum ich es mache. Alles dran setzen, um das zu sehen, was ich dann sehen kann. Ja, für deine Familie alles dran setzen, für deine Kinder machen wir das, wir setzen alles dran. Wenn du in einem pädagogischen Beruf arbeitest, kriegst du die komplette negative Bandbreite davon mit, was das bedeutet. Ja, wenn alles dran gesetzt wird, mein Kind, mein Fridolin, der ist doch hochbegabt. Ja, vielleicht nicht. Karriere, wir setzen alles dran für unsere Karriere und manche opfern ihre Familie dafür. Sie setzen alles dran. Wie ist das? Einen Chef gehabt vor vielen Jahren, damals bei IBM, der irgendwann mal kam und berichtet hat eben, okay, seine Frau ist ausgezogen, wie auch immer. Also hat es einfach, wollte er transparent sein zu seiner Belegschaft und dass es eben gerade da Probleme gibt und er vielleicht manches nicht so tun kann, wie es in der Vergangenheit war. Ja, warum? Weil er in der Vergangenheit alles für den Job gemacht hat und die Familie vernachlässigt wurde. Und das ist dann der Preis, den man zahlt. Und Paulus sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Er setzt Einheit so hoch. Er sagt, es ist so wichtig, die Einheit, dass du alles dran setzen sollst. Dass es wichtig ist, dass du alles einbringst, weil er weiß, was Einheit bewirkt. Wir kennen das auch wiederum aus dem Sport, Teamsport. Ja? Nicht das Team mit den besten einzelnen Spielern gewinnt, sondern das Team, das am besten miteinander funktioniert. Und was wurde gesprochen, auch vor ein paar Wochen, Basketball, Europameisterschaft, ja? Und wo sind die Größten? Keine Ahnung, was in Deutschland gegen Slowenien? Dann Zeitungen titeln dann, Deutschland spielt gegen Luka Doncic und so weiter. Ein gigantisch guter Spieler, der auch in diesem Spiel unfassbar gespielt hat. Und trotzdem, diese deutsche Mannschaft, wie sie miteinander gespielt hat, wie man das davor gesehen hat, immer wieder Moral zeigen, sich nicht aufgeben. Und es geht nicht um den Einzelnen, sondern in jedem Spiel jemand anders, der am Ende irgendwo das Ding umreißen kann. Wir kennen das aus dem Fußball und so weiter und so fort. Und die Analysen von irgendwelchen Sportjournalisten kommen immer wieder an diesen einen Punkt. Da, wo Teams miteinander funktionieren, da besiegen sie durchaus die anderen Teams, die Spieler haben oder was weiß ich, Akteure haben, die Weltklasse sind. Aber das allein reicht nicht aus. Es braucht noch mehr. Auch im Berufsleben hat man das schon längst entdeckt. Nicht das Team mit den schlauesten Köpfen oder den stärksten Persönlichkeiten ist das, was das Unternehmen voranbringt und was Erfolg schafft, sondern das Team, das gut zusammenarbeitet. Und wie viel wird investiert im Management, genau solche Dinge auch in die Köpfe der Manager reinzubringen, zu sagen, wenn ihr ein Team zusammenstellt, achtet darauf, wie das funktioniert. Und du lernst über die Phasen von Teams und dass es am Anfang darum geht, dass man erstmal gucken muss, wie das Team klarkommt und dann kommt es ins Arbeiten und dann kommt der Erfolg und dann geht das wieder auseinander und wie du diese Phasen begleiten kannst. Das ist das, was Management heutzutage bedeutet. Team, Zusammenarbeit, Einheit, wo das ist, dort sind Dinge möglich und auch die Bibel zeigt uns das. Eine Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich aus dem Kindergottesdienst, vor vielen, vielen Jahren gehört. Ich weiß nicht, wann du sie das letzte Mal gelesen hast. Turmbau zu Babel, schon mal gehört? Babel, diese Stadt im Irak, die man heute noch besuchen kann. Die heißt heute anders, aber du kannst dorthin gehen und es gibt Ausgrabungen dort. Und die Menschen waren eine Einheit, eine Sprache und sie hatten ein gemeinsames Ziel. Wir wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Und dann begegnen wir als Menschen Gott auf Augenhöhe. Und dann sagen wir, Gott, schön, dass du da bist, aber wir sind auch jemand. Das war ihr Ziel. Und Gott selbst spricht über diese Einheit, diese Menschen damals aus, dass ihnen nichts unmöglich sein wird. Und infolgedessen, weil der Mensch sich selbst erhöht und überhöht hat, verwirrt Gott die Sprachen, verwirrt Gott diese Einheit, damit der Mensch wieder auf die richtige Spur kommt. Sie haben die Einheit missbraucht zu einem Ziel, das nicht das Göttliche war. Sie wollten sich ein Denkmal setzen. Und Gott hat gesagt, das werde ich nicht zulassen. Einheit ist eine Kraft, die Unmögliches möglich macht, die funktioniert, die Undenkbares denkbar macht, nicht nur im Guten. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineinschauen, Jesus sagt dazu etwas in Matthäus 18, Vers 19, eine geistliche Dimension. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Einheit formen, eine Einheit bilden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben. Da steckt jetzt noch ein bisschen Thema Gebet und was weiß ich und was bedeutet das, könnte man auch reinschauen. Also es geht nicht darum, dass du nachher sagst, hey, wir setzen uns jetzt hin und beten für den Lottogewinn und wenn der nicht kommt, ist die Bibelstelle falsch. Darum geht es nicht. Aber es geht um diese geistliche Dimension, die Jesus hier aufmacht und sagt, schaut mal, Einheit bewirkt etwas. Im Sichtbaren, Turmbau zu Babel, ganz plastisch dargestellt, diese Geschichte aus dem Alten Testament, wir könnten noch andere nehmen. Und im Neuen Testament, diese Aussage von Jesus, in der geistlichen Welt wird etwas bewegt, wo wir als Einheit miteinander unterwegs sind. Meine Frage an dich heute Morgen ist, glaubst du das? Glaubst du das, dass Einheit etwas bewegt in der sichtbaren und unsichtbaren Welt? Ist das ein Thema für dich? Schweigen im Walde. Okay, sollen wir irgendeine Stretching-Übung machen, noch ein bisschen Lockerung oder nochmal winken oder so? Komm, glaubst du, dass Einheit etwas bewegen kann in der sichtbaren und unsichtbaren Welt? Dann macht's mal einfach wie Jonathan und sag mal Amen. Amen. Jawohl, Amen. Dass Einheit so wichtig und bedeutend ist, dass sie nicht einfach nur da ist oder irgendwie so etwas ist, sondern dass sie etwas ist, was der Geist Gottes schenkt. Schon mal bemerkt, der Geist Gottes schenkt das. Es ist nichts, was wir produzieren müssen. Es ist etwas, das der Geist Gottes in unsere Mitte legt. Wir alle kennen fromme Pfingstgemeinde, 1. Korinther 12, die Gaben des Geistes, oder? Sollen wir sie mal aufzählen? Kennt ihr die? Gaben des Geistes, nennt mir mal eine. Komm, ein bisschen interaktiv heute Morgen. Was? Freude, Gabe des Geistes, Frucht des Geistes, okay? Ja, Prophetie ist eine Gabe des Geistes. Und was noch? Heilung, Gabe der Heilungen, jawohl. Lehren, ja, Gott hat gegeben Gaben in die Gemeinde. Es gibt Lehrer in der Gemeinde, Apostel, Hirten, Propheten. Die Unterscheidung der Geister, Glaube. Also Hausaufgabe für heute Nachmittag, 1. Korinther 12 lesen. Es ist gut, wenn wir diese Gaben entdecken und wenn wir uns danach ausstrecken, sagt Paulus. Und dann 1. Korinther 13, um was es dann geht. Und dann 14 nochmal, hey, ganz praktisch, und jetzt pack's an, in neuen Sprachen zu reden. Was passiert da? Du erbaust dich selbst, wenn du prophetisch redest. Erbaust du die Gemeinde, tut das. Und dafür Raum zu geben, das ist gut. Aber es sind Gaben, die sind auf den Dienst fokussiert. Und wie oft sind wir auch als Gemeinde auf den Dienst fokussiert? Hey, wir brauchen Leute im Kinderbereich, die Verantwortung übernehmen. Es ist so wichtig und es ist so gut. Und wenn du hier bist und jemand bist, der gerne Verantwortung übernimmt, melde dich gerne bei Ola und red mal mit ihr darüber. Vielleicht wäre das ein Job für dich, Verantwortung übernehmen, zu dienen, super Geschichte. Aber es geht nicht darum, alleine, was wir als Einzelne tun, praktisch anpacken. Es geht darum, dass der Geist Gottes uns noch etwas schenkt, eine Gabe, die er in unsere Mitte legt als Gemeinde. Einheit. Einheit. Der Heilige Geist hat für uns eine Einheit, mit der er uns zusammenbinden möchte durch das Band des Friedens. Millionen Menschen pilgern jedes Wochenende in Fußballstadien. Nichts Schlimmes daran. Das, was sie verbindet, ist die Sympathie zu einem bestimmten Verein. Vielleicht auch nur zu einem einzelnen Spieler. Das ist das, was wir weltlich sehen. Und was wir hier in der Gemeinde sehen dürfen, ist, der Heilige Geist verbindet uns und schafft eine Einheit durch Frieden, den er auch in unsere Mitte hineinlegt. Ich bin gestern unterwegs gewesen mit meinem Hund, da kamen mir zwei Menschen entgegen, die sich miteinander unterhalten haben, und manchmal überhört man ja so ein bisschen, was die so sagen. Und wie die Frau erzählt hat, boah ja, und am Samstag oder am Freitag oder wie auch immer, irgendwo in Heiningen müssen diese Rehen geheult haben. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Arno. Und was es in ihr ausgelöst hat, war diese ganze mediale Aufputsch und Drohnen über Polen und Flughäfen und keine Ahnung was und Trump in den USA und hin und her, die hat Angst bekommen, dass jetzt Krieg ist hier. Das war der erste Auslöser, den sie hatte. Und das kann ich nachvollziehen. Das, was der Geist Gottes schenkt, ist Frieden. Das ist das Gegenteil von Angst. Ruhe, in die wir hineinkommen dürfen. Ja, wie viele Leute haben Stress den ganzen Tag? Gerade vorhin wieder gesprochen mit jemandem. Hey, Frieden ist, was der Geist Gottes in unsere Mitte legt. Einheit, die er schenkt, und Frieden, der entsteht. Das ist das, was wir haben dürfen. Und jetzt nehmen wir nochmal diesen Vers 2 dazu und gucken mal rein. Hey, denn Einheit und Frieden, das ist das eine, was der Geist Gottes wirkt in unserer Mitte und wo wir drin leben dürfen. Und das andere, was dazugehört, ist eben dieser Vers 2. Diese beiden Verse bilden eine Einheit miteinander. Und darin schreibt Paulus, dass wir freundlich sein sollen, geduldig sein sollen, einander dienen sollen, uns nicht über den anderen erheben sollen. Und wenn wir diese Verse anschauen, Vers 3, Vers 2, dann können wir nicht sagen, dieser Vers 2 bereitet jetzt den Vers 3 vor. Ja? Also wenn wir den anderen gegenüber freundlich sind, wenn wir geduldig sind, wenn wir nachsichtig sind, wenn wir liebevoll miteinander umgehen, dann schenkt der Heilige Geist die Gabe. Da ist keine Kausalität drin, nennt man das so schön. Kein Prinzip von Ursache und Wirkung. Wenn wir das tun, dann kommt das andere. Ja? Aber wir müssen erst das tun, damit das kommen kann. Das ist nicht das, wie es hier beschrieben wird. Aber Paulus beschreibt einen Zusammenhang. Er sagt, lebt so, und der Geist Gottes tut das. Zwei Dinge, die zusammenkommen. Man könnte auch sagen, das zugewandte, liebevolle Miteinander aus Vers 2 und das Geschenk der Einheit durch den Heiligen Geist, das ist wie Zwillinge. Wenn du als Frau schwanger bist mit Zwillingen in deinem Bauch, ich kann das nicht so genau, aber auf Kattel, du kannst uns das dann erklären, ja, da sind immer beide Kinder da. Okay? Und wenn du unter den Geburtswehen bist, dann kommen auch immer beide Kinder raus. Meistens, also hoffe ich. Zwillinge, das gehört zusammen. Das kannst du nicht trennen voneinander. Ein bisschen grausameres Bild ist siamesische Zwillinge, die kriegst du wirklich nicht auseinander. Das ist das, worum es geht. Beides zusammen. Man kann es nicht trennen. Und du kannst nicht sagen, ich lebe das eine, aber das andere ist mir nicht so wichtig. Du kannst nicht sagen, ich will den Frieden, aber in der Gemeinde liebevoll miteinander umgehen, die sind doch alle so doof. Ja? Aber Frieden und Gott und Einheit und so weiter, funktioniert nicht.
Es ist eine Einheit, die zusammengehört. Und deswegen ganz kurz auch darauf eingehen, diese Liebe, von der Paulus redet, in der wir unterwegs sein sollen. Also liebevolles Miteinander. Was ist das? Jesus redet über die Liebe und er sagt da etwas ganz Entscheidendes. Das, was wir tun sollen, das Höchste, was du tun kannst in deinem Leben, mach dir fest an drei Punkten, nämlich, dass wir Gott lieben sollen. Liebe beinhaltet immer für ihn, dass wir Gott lieben. Kraftvolle Einheit, die der Geist Gottes bewirkt, an einem Ort, wo Gott geliebt wird. Dort, wo Menschen Gott zum Zentrum, zum zentralen Punkt in ihrem Leben machen, wo Gott angebetet wird. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern Tag für Tag, wo Menschen Gott vertrauen, dass er ihr Leben in der Hand hält, einen guten Plan für sie hat. Hey, Gott zu lieben, weißt du, dass Gott dich liebt? Dass er für dich Gutes und Segen im Sinn hat? Er ist der Geber aller guten Gaben, der Vater des Lichts, der dich umgibt, stärkt und ermutigt. Gott lieben heißt, ihm zu vertrauen, dass er in jedem Moment und jedem Bereich deines Lebens das Beste für dich im Blick hat. Zu vertrauen, dass er das tut, dass er für dich kämpft, dass er dich versorgt, dass ich ihm mit meinen Sorgen nicht egal bin und dass ich sie jederzeit zu ihm bringen kann. Und gleichzeitig ist er derjenige, der größer ist als alle meine Sorgen und alle meine Ängste. Gott lieben heißt, ihn dafür zu ehren und ihm Danke zu sagen und eben nicht in meiner Angst zu verharren. Wenn du in deiner Angst verharrst, dann drückst du damit auch aus, ich glaube nicht, dass du was tun kannst, Gott. Und manchmal müssen wir diese Position, diesen Blick wechseln, eine Sicht verändern und in eine Situation, die uns so gefangen nimmt, sagen, und ich schaue jetzt bewusst auf Gott. Ich schaue, wie auch immer wir das vorhin gesungen haben, auf den, dem nichts unmöglich ist. Ich schaue auf dich, auf den, dem nichts unmöglich ist. Das ist das, worum es geht. Position verändern, das heißt Gott lieben. Nicht das, was da ist, sondern Gott in den Blick zu nehmen, ihn ins Zentrum zu packen, in meinen Schwierigkeiten meines Lebens. Ich bleibe dennoch an ihm. Und ich vertraue ihm, auch wenn ich es vielleicht jetzt momentan noch nicht sehe. Das ist das eine. Jesus sagt, lieben heißt den Nächsten lieben. Wir müssen Gott lieben. Und wenn du Gott liebst, dann liebe deinen Nächsten. Das ist genauso, das gehört zusammen. Es ist, ich habe nicht nur Gott zum Ziel, sondern Liebe bedeutet immer auch andere im Blick zu haben, sein Umfeld im Blick zu haben. In gleicher Weise, Jakobus macht das deutlich, ganz in seinem Brief ganz, ganz dramatisch auch und sagt, du kannst Gott gar nicht lieben, wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Du kannst im Lobpreis stehen und deine Hände heben und sagen, hey, ich vertraue dir und in all meinen Dingen. Aber wenn du den Nächsten, der neben dir ist, den du anfassen kannst, nicht liebst, dann ist alles andere Show. Also Gott lieben, den Nächsten lieben. Das Maß meiner Liebe zu Gott zeigt sich immer auch im Umgang mit anderen Menschen. Die Propheten im Alten Testament reden immer, immer wieder drüber. Jesus im Neuen Testament nimmt dieses Thema auf. Sie beschreiben, dass wir Gott nicht lieben können, ohne Menschen zu lieben. Jesus fordert uns sogar auf, unsere Feinde zu lieben. Hast du das schon mal überlegt? Und ich denke, an dieser Stelle wird deutlich, dass die Liebe zu anderen Menschen unsere normalen menschlichen Fähigkeiten bei weitem übersteigt. Wer ist der Mensch, den du gerade am wenigsten gerne sehen möchtest? Wer ist der Mensch, der dich am meisten verletzt hat? Diesen Menschen zu lieben, das ist nicht einfach, das ist vielleicht sogar unmöglich, menschlich gesehen. Und trotzdem setzt Jesus diese Latte an und sagt, liebe deine Nächsten. Und dann merken wir, wie wir hier, um dieses Gebot zu erfüllen, um das zu tun, den Nächsten zu lieben, wie wir den Heiligen Geist brauchen, dass er in uns wirkt. Und ein dritter Punkt ist, dass wir uns selbst lieben müssen. Gott lieben, den Nächsten und mich selbst, wie mich selbst. Diese Selbstliebe. Heißt, dass wir Selbstachtung haben, dass wir uns und unsere Bedürfnisse wahrnehmen und ihnen auf gesunde Weise begegnen. Nicht wie die Gesellschaft uns das zeigt. Wenn du Instagram aufmachst, du siehst so viel Selbstliebe, aber das, was du dort findest, ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Denn das, was du dort findest, ist eigentlich nichts anderes als ein verkappter Hedonismus. Ja? Es geht nur um Genuss. Es geht nur darum, selbst etwas zu bekommen. Die besonderen, die tollen Momente. An dem Spot, an dem du sein musst, das Selfie von dir. Und irgendwie ist schon mal aufgefallen, die Leute fotografieren nicht mehr die Landschaft, sondern sich in der Landschaft. Um wen geht's? Um die Landschaft oder um mich? Es geht um mich. Wo man gewesen sein muss, wo man entspannt haben muss, was man besitzen muss. Ja? Wellness und Spa. Und egal, wo du hinkommst, Urlaub zu machen, das ist ein Mega-Wert in unserer Gesellschaft heutzutage. Es geht um mich. damit ich was bekomme, damit ich mich, in welches Restaurant musst du gegangen sein, was weiß ich, wenn es um Sport geht, dann geht es darum, mein eigenes Wohlbefinden, es geht einzig und allein um mich, das ist nicht Selbstliebe, das ist Hedonismus. Jesus redet davon, sich selbst zu lieben mit all seinen Fehlern, mit all seiner Erlösungsbedürftigkeit, sich bewusst zu sein, wer ich bin in Gottes Augen. Und zwar nicht das Hochglanzprospekt, das ich allen zeige und sage, schaut auf mich, auf den, der auferstanden ist. Wir sind, Tim Keller, Pastor aus den USA, leider schon vor einiger Zeit verstorben, hat diesen Satz geprägt, wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir je zu glauben vermochten. Schauen wir in den Spiegel. Und dann siehst du jemanden, der sündiger ist, fehlerhafter ist, der zu mehr schlechten Dingen fähig ist, als du dir in diesem Moment vorstellen kannst. Das bist du. Aber gleichzeitig sind wir in Jesus Christus geliebter und angenommener, als wir je zu hoffen wagten. In unserer Gesellschaft gibt es diese zwei Pole. Entweder du bist toll oder du bist kacke. Entschuldigung. Aber so ist es doch. Ja, entweder hast du dich selber oder du liebst dich selber. Die Bibel sagt, nein, 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 schau dich an, ehrlich wie du bist und du darfst die schlechten Dinge sehen, aber das macht dich nicht schlecht, weil Gott dich so sehr liebt, weil er dir Würde zuspricht, einen Wert zuspricht und daraus kannst du eine gesunde Selbstannahme entwickeln. Du musst deine Fehler nicht kleinreden oder die Schuld immer bei anderen suchen. Ich weiß um meine Bedürfnisse, erwarte aber nicht, dass andere die Bedürfnisse erfüllen müssen. Mach mal Platz hier, damit ich das Bild machen kann für mein Insta-Profil. Ich muss nicht mich mit anderen vergleichen, noch muss ich Zustände bekommen, wenn ich andere sehe, Selbstzweifel, was auch immer, wenn andere mich kritisieren oder ignorieren. Wie viele Menschen kommen dann in eine tiefe Depression, wo bleibe ich und keiner beachtet mich und der hat mir nicht begrüßt und keine Ahnung. Wie viele Menschen haben das Gefühl, wenn Arno nicht zum Geburtstag gratuliert hat, dann war die Gemeinde nicht da. Keine Ahnung, also es war früher, vor 10, 20 Jahren das große Thema, wenn der Pastor nicht zum Geburtstag kam, dann war die Gemeinde nicht da. Ja, da konnte da sein, wer will. Die Gemeinde hat mich ignoriert, weil da so. Es geht nicht darum. Es geht darum, zu verstehen, dass Gott mich liebt und annimmt. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Liebe zu mir selbst. Können wir, Paulus sagt, wo diese Liebe ist, dort entsteht genau das. Liebevolles Miteinander. Wir lieben Gott, den Nächsten und uns selbst. Dann können wir freundlich miteinander umgehen, geduldig sein. Das ist das, was daraus folgt, einander zu lieben. Und wo wir das tun, da bewirkt Gott eine Einheit, die nicht aus vielen, vielen, vielen Kompromissen besteht. Das ist das, was wir politisch wieder haben in unserem Land. Ja, alle warten nur wieder, bis die große Koalition zerbricht. Was für ein Blödsinn. Ja, dort werden Kompromisse geschlossen und diese Kompromisse sind immer wieder neu verhandelt und keine Ahnung was. Und wir merken, dass solche Einheiten auf wackeligen Füßen stehen. Und wenn du deine Ehe so baust, auf Kompromissen, dann steht deine Ehe auf wackeligen Füßen. Das, was, um was es hier geht, was Paulus beschreibt in Epheser 2 und 3, ist ein Fundament der Liebe, das wir legen können in unserem Tun, was der Geist Gottes darauf aufbaut und schenkt, was er wirkt, ist eine Einheit, die Kraft hat, die Unmögliches möglich macht. Und das ist das, worum es geht. Und deswegen auch für uns als Gemeinde, es geht nicht darum, dass hier alles konfliktfrei abläuft, sondern dass wir diese Einheit, die er schenkt, miteinander bewahren, alles daran setzen, diese Einheit zu bewahren. Und dann passiert nämlich etwas, das die Bibel auch beschreibt. Und ein Vers, der das wunderbar und schön zum Ausdruck bringt, ist Psalm 133. Dort heißt es, dass Gott, wo dies geschieht, dieses Einheit, dieses Miteinander, das ist Vers 1, wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen, Leben, das niemals enden wird. Einheit bewirkt Leben. Und ich glaube, das bringt's, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wonach du so suchst in deinem Leben. Die allermeisten Menschen suchen nach Leben in ihrem Leben. Sich lebendig fühlen, irgendwie so voranzugehen. Ja? Schau dich mal um, links und rechts, wer da so sitzt. Wir sind alle so unterschiedlich. Alter, Geschlecht, Herkunft, keine Ahnung was, politische Überzeugung. Das sind Megathemen in unserer Gesellschaft, diese Unterschiedlichkeit. Wir bekommen das live mit und wir bekommen mit, was passiert, wenn wir nicht lieben, wenn der Geist Gottes keine Einheit bauen kann. Ja, da werden Fernsehshows abgesetzt, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat, was irgendeinem nicht passt. Da verlierst du deinen Job, weil du irgendwann mal vor 5 Jahren einen Job hattest, wo du was gemacht hast, was dem, der jetzt das Sagen hat, nicht passt. Da wirst du angeklagt, weil du deinen Job gemacht hast. Ja, nur mal so ein paar Beispiele aus der letzten Woche Zeitung USA, wie auch immer. Aber auch in unserem Land. Wie oft wird in Deutschland von Spaltung gesprochen? Wir sind eine gespaltene Gesellschaft. Schon mal gehört? Das ist eine Lüge. Die lässt sich sogar nachweisen. Soziologen, ich habe das vor kurzem gehört in einem Interview, haben untersucht, wie die Menschen so drauf sind. Und sie stellen fest, wir sind eine polarisierte Gesellschaft. Es gibt ein Thema und es gibt immer Extremmeinungen. Einmal auf links und einmal auf rechts. Der eine so, der andere so. Und dazwischen ist ein Graben. Und das nehmen manche und sagen, wir sind eine gespaltene Gesellschaft. Und was bei Spaltung passiert, ist, es gibt immer gut und, gut und falsch, gut und böse. Ich bin richtig, du bist falsch. Ich bin toll, du bist mein Feind. Das ist gefährlich. Das sehen wir gerade. Zumindest medial begleitet. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Was wir in Deutschland sehen, ist, dass wir aber in einer Zeit leben, in der Emotionen eine wahnsinnige Rolle spielen. Und bei einer Frage, der eine hier steht und der andere da steht, und du stellst die nächste Frage und auf einmal mischen sich diese Gruppen. Dann kommen ein paar von hier nach da, ein paar von da nach da und wieder hat man zwei Extreme, aber es sind komplett andere Gruppen, die sich zusammensetzen. Wir haben keine Spaltung in der Gesellschaft, wir haben eine Polarisierung. Und das ist was, das auch in unsere Gemeinde reinschwappt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir aufpassen müssen, vor allem wenn es darum geht, dass wir Einheit bewahren sollen. Einheit bewahren. Dass wir aufpassen müssen, dass wir Themen nicht emotional aufladen. Dass es nicht darum geht, der hat das gemacht und das war so gemein und das war niederträchtig. Und ich habe mich überhaupt nicht geliebt gefühlt und der müsste mal Epheser 4, Vers 2 lesen. Das war so, das steigt in mir auf. Aber ich bewahre nicht die Einheit, sondern ich fange an zu schießen und ich erzähle es noch meinen 3 besten Freunden. Ja, und dann entsteht so ein Kreis, wir würden soziale Medien sagen, es ist eine Bubble. Und man redet darüber und man verfestigt das in seinen Gedanken. Und diese Emotion, die wird immer größer und stärker und sie ist wie eine Wurzel, die in unser Herz hinein sich bohrt. Auch so eine Sache, die ich in den Ferien gemacht habe. Ich habe bei uns so eine wilder Wein angepflanzt gehabt und habe das rausgerissen. Ich war überrascht, wie dieses Wurzelwerk ist. 4-5 Meter lang. Elastische Wurzeln, Hammer, also hat mich total fasziniert. Aber wo so eine bittere Wurzel in unseren Herzen ist, der wir den Raum geben in der Polarisierung, in dem, dass wir sagen, boah, wir gehen da gegeneinander und der macht was und dies und jenes und das um sich greift. Das durchdringt alles. Lasst uns diese Wurzeln rausreißen. Lasst uns schauen, dass wir die Einheit bewahren im Frieden miteinander, weil Gott sein Leben dorthin verheißen hat. Wenn du leben möchtest, dich danach sehnst, hey, Gemeinde ist der Ort, wo Leben möglich ist, oder? Gottes Liebe zu erleben, zu erfahren, das sind Menschen, die dich annehmen, wie du bist. Vielleicht nicht jeder, aber muss ja auch nicht jeder. Aber trotzdem darfst du erleben, hier dürfen wir erleben, diese Einheit, die Gott schenkt. Lasst uns nicht dagegen arbeiten und gucken, was passiert. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Sondern lasst uns miteinander Einheit bewahren, suchen das Beste für den anderen. Hey, ich habe gehört, das und das und dies und jenes ist passiert. Du, pass mal auf, lass uns mal darüber ins Gespräch gehen. So sagt Jesus das, Matthäus 18, vor diesem Vers. Wie wir umgehen sollen mit Konflikten, ist so wichtig. Weil wir die Einheit bewahren müssen. Es gibt so viele Themen, die auch in nächster Zeit, wir werden gleich noch ein bisschen was dazu hören, die Potenzial haben, uns zu polarisieren. Lasst uns die Einheit bewahren in allem, was wir tun. Und wenn du irgendwo mitbekommst, dass jemand schlechte und negative Erfahrungen gemacht hat und das ein bisschen auch weiter trägt oder sonst irgendwas, nicht konfrontieren, nicht sagen, das darfst du nicht. Wir wollen das nicht unter den Teppich kehren. Das ist nicht die Art und Weise. Aber in guter Art und Weise da miteinander umgehen. Einheit bewahren. Warum? Damit Leben möglich wird. Wo Leben ist, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, an Gesundheit ist noch kein Mensch gestorben. Könnt Jonathan fragen im Krankenhaus. Leben ist möglich. Wo wir das Leben bewahren, wo wir Einheit bewahren, entsteht Leben. Wo wir dagegen angehen, kommt der Tod hinein. Wenn du nach Leben suchst, nach Frieden suchst, nach Freude suchst, nach Freiheit suchst, ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, auch als Gemeindeeinheit zu bewahren. Arno guckt schon auf die Uhr und da oben läuft ein Countdown, der ist schon lange abgelaufen. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende heute Morgen, dass wir da aufpassen auf unser Herz. Lasst uns miteinander aufstehen, lasst uns Gott nochmal die Ehre geben in einem zweiten Lied. Und wenn du sitzen bleiben möchtest, dann bleib sitzen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich möchte dir einfach Raum geben, jetzt einfach in diesem nächsten Lied, Gott, dein Herz hinzulegen und um Segen zu bitten, um Frieden zu bitten, um Glauben zu bitten dafür, dass du Einheit bauen kannst. Er ist ein Gott, der das Meer teilt und er sieht alle deine Probleme. Liebe ihn und du wirst sehen, dass er sich um dich sorgt. Liebe die Nächsten wie dich selbst und dann wirst du merken, Friede Gottes, der kommt und er baut sich auf wie ein Gebäude, in dem du wunderbar wohnen kannst in unserer Mitte. Lasst uns Gott ehren, lasst uns Gott feiern in unserer Mitte, lasst uns ihn anbeten und lasst uns die Einheit suchen und bewahren. Amen.